Willkommen bei der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands bestem Magazin rund um Reisen, Essen, Trinken und Lifestyle. Alle zwei Wochen servieren wir euch eine neue Folge unserer Tischgespräche. Wir setzen uns mit bekannten Köchen vors Mikrofon, mit innovativen Hoteliers, interessanten Persönlichkeiten, die etwas in der Food-Szene bewegen und mit jungen Winzern, die neue Wege gehen. Ich bin Madeleine Jakic, die Chefredakteurin des Feinschmeckers. Und mein Gast ist heute Deutschlands bekanntester Barmann, geboren am 15. September 1941 in Kirchentumbach in der Oberpfalz als Sohn von katholischen Landwirten und getauft auf den Namen Karl Georg Schumann. Die Rede ist natürlich von Charles Schumann, dem stadtbekannten und in manchen Kreisen sogar weltbekannten Inhaber von Schumanns Bar am Odeonsplatz in der Münchner Altstadt. Schumann ist seit 37 Jahren Gastronom und Unternehmer. Er betreibt unter anderem auch die Schumanns Tagesbar in der Maffeistraße. Und er ist Autor mehrerer Bücher, darunter ein in 11 Sprachen übersetztes Standardwerk, vor allem für Profis. Trotzdem wurde seine dunkelrote Bibel The American Bar von 1991 sofort ein Lieblingsbuch für alle, die sich mit Spirituosen beschäftigen. Sein Lebenslauf gäbe auch ein gutes Drehbuch ab. Vom Priesterseminar in Regensburg ging Karl Georg Schumann mit 17 auf eigene Faust ab, um erstmal Geld zu verdienen. Später verpflichtete er sich für 6 Jahre beim Bundesgrenzschutz und wurde zeitweilig einer der Bodyguards von Konrad Adenauer. Dann wieder eine Kehrtwende. Charles Schumann zog 1971 für gut 2 Jahre nach Südfrankreich, wo er zunächst Personalchef eines Nachtclubs in Montpellier wurde und dann Geschäftsführer eines Striptease-Clubs in der Nähe von Perpignan. Sein Studium des Nachtlebens vertiefte er schließlich in Marseille. 1973 kam Schumann nach München zurück, machte das Abitur nach und wollte eigentlich Diplomat werden. Von einem rastlosen Umherziehen zu bald 40-jähriger extremer Sesshaftigkeit in München. Das ist mehr als genug Stoff für unser heutiges Gespräch. Also, guten Morgen, Karl Georg Schumann. Bist du Karl? Bist du Karl mit C? Bist du Charles wie Charles de Gaulle oder bist du Charles wie Schumann? Wie darf man dich ansprechen?
Ja, Karl ist mir natürlich am liebsten, aber wenn man ein bisschen Respekt hat vor mir, das haben nicht mehr viele, dann würde ich sagen, Herr Schumann.
Wer sagt denn noch Karl zu dir? Weiß das überhaupt
Karl,
jemand, dass du eigentlich...
Eigentlich kaum jemand, doch. Ich glaube, mein Bruder sagt Karl zu mir, vermute ich. Aber der sagt es natürlich im Dialekt, dann heißt es auf Bayerisch Kare, was ja entsetzlich ist. Ja.
Siehst du deine Familie noch oft?
Viel zu wenig.
Mhm. Wie ist Kirchentumbach?
Tumbach. Klein, in der Oberpfalz, jetzt besser zu erreichen. Deswegen werde ich vielleicht auch öfter hinfahren, weil ich habe keine Lust, mit dem Auto ewig zu fahren. Das ist also 2,5 Autostunden weg, was ja nicht so weit ist, aber trotzdem fahre ich das nicht. Aber jetzt gibt es ja diesen wunderbaren Zug von München nach Berlin und da fahre ich in einer Stunde nach Nürnberg und dann noch eine Stunde nach in die Richtung Bayreuth und dann bin ich da, das ist großartig.
Und wie wirst du begrüßt, großer Bahnhof oder bist du einer von denen noch?
Nein, also ich werde nicht, sieht mich da niemand, wenn ich komme, also ich mache jetzt keinen Zirkus, dass ich komme, mein Bruder holt mich einfach ganz normal ab und dann... fahren wir auf den Bauernhof, heute wo ich mir fremd vorkomme.
Warum?
Ja, weil man einfach nie da ist. Nie da ist eine andere Welt. Also ich fühle mich besser oder mehr zu Hause, wenn ich in Tokio bin, als wenn in Kirchentumbach oder irgendwo.
Und was machen die da auf dem Hof, deine Verwandten, deine Familie?
Also mein Bruder hat sich tot gearbeitet und ist vor ein paar Jahren, was man gar nicht vermutet hat, dann sehr krank geworden. Mhm. Und er arbeitet nach wie vor. Die haben sehr viele Pferde, Hunde und alles, was es so gibt auf dem Bauernhof. Und Ja, seine Tochter, die den Hof übernommen hat, die lebt davon.
Ist das Getreideanbau,
Viehzucht? Nein, nichts, gar nichts mehr. Ein bisschen Getreideanbau werden sie schon. Leider viel zu wenig Gemüse, weil sie nicht so fortschrittlich, dass man glaubt, man müsste jetzt alles selbst machen. Also es ist kein Biohof, sondern es ist ein ganz normaler Hof, leben von den Pferden und machen aber was ganz Besonderes. Die machen Stutenmilch.
Ach so,
die haben Stutenmilch und die wird wirklich deutschlandweit geholt. Da kommen die Leute hin und holen
die. Und die, trinkst du das auch?
Nein, mag ich nicht.
Warum
Hab ich
nicht?
Nicht? Weil ich es nicht mag.
Ach so, okay.
Ich trinke auch sonst keine Milch.
Dann ist es erlaubt. Ja. Jetzt ist später Vormittag, kurz nach 11:30. Wie hast du heute deinen Tag begonnen?
Erzähl heute mal. Ist einer meiner ganz normalen Tage. Ich bin relativ früh aufgestanden, das heißt um 7 Uhr, obwohl ich erst um 1:30 im Bett war, dann Tee getrunken, dann ich mache mir immer einen Tee, obwohl ich Tee eigentlich nicht so mag, aber ich denke, das könnte gesund sein, wenn ich in der Früh einen Tee trinke. Und dann gehe ich, ich habe zweimal in der Woche nehme ich Japanischunterricht, 2 Stunden, von 9 bis um 11. Und da nehme ich einen Kaffee um die Ecke, einen schlechten, weil es gibt nicht keine gute Kaffeebar oder kein gutes Kaffeehaus bei mir um die Ecke. Und dann fahre ich ein paar Kilometer und mache mit einer reizenden japanischen Dame Unterricht.
Und kannst du schon richtig gut dich verständigen?
Richtig gut werde ich nie können, es sei denn, ich lebe mal da. Das ist nicht einfach und ich spreche viele Sprachen, aber alle schlecht. Und jetzt kommt Japanisch noch dazu, die spreche ich auch schlecht. Noch schlechter.
Lernt man das eigentlich vom Hören oder musst du die Schrift auch gleich noch mitlernen?
Ich habe 2 Jahre gearbeitet und habe die Schrift nicht gelernt. Und jetzt, seit einem halben Jahr, lerne ich auch schreiben. Dann geht es wirklich besser.
Ja, das ist ja toll. Chapeau, finde ich ja toll.
Also ich kann auch relativ viel schreiben.
Sehr gut. Sag mal, als Gastgeber bist du ja immer im Gedränge und alle wollen immer mit dir reden. Wie verschaffst du dir denn da auch mal Momente der Ruhe?
Also ich bin kein Gastgeber. Ich rede immer davon, von wie wichtig das ist, dass man ein Gastgeber ist. Das bin ich nicht. Sondern ich hoffe, dass ich rechtzeitig die Kurve kratze und gebe, bevor ich noch unausstehlicher werde. Ich denke mir immer was ganz, wenn ich böse bin, sage ich immer, ich suche mir mein Opfer aus, dass ich dann blöd anmache.
Also man erzählt sich sowas, ja.
Also das ist eigentlich doof.
Stimmt das, dass du früher Backpfeifen verteilt hast?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe Leute, also das mache ich ja nach wie vor. Ich bin besonders nett zu Menschen, die ich mag. Und das hat auch mit Nähe zu tun. Also ich bin kein Grieche. Wir haben ja auch Griechen hier, der jeden umarmt oder mit Handschlag begrüßt. Das hasse ich. Und werde immer dafür eintreten, dass man eigentlich dem Gast nicht so nahe treten soll. Ja. Das mache ich nicht. Aber es gibt ein paar Menschen, die ich sehr gerne hier sehe. Leider haben wir schon mal so groß geworden, dass wir davon nicht mehr profitieren können. Ich denke aber auch immer darüber nach, wie wichtig das ist, auch ist, dass es größer geworden ist, weil man den Gästen nicht mehr so nahe sein muss. Das hat ja auch Riesenvorteile.
Wenn du dich nicht als Gastgeber siehst, was bist du denn dann? Also wie würdest
also
du
ich sehe mich schon als jemand, der mehr oder weniger bestimmt, wie der Schumann geführt wird. Ja. Das wissen die auch und das respektieren auch meine Leute. Das finde ich ganz wichtig bei uns, nachdem ich mich ja so ein bisschen von der Bar entfernt habe, ein bisschen richtig, als jemand, der die Küche mehr oder weniger bestimmt mit. Und da, glaube ich, haben wir Riesenfortschritte gemacht. Ich mag sogar behaupten, auch wenn du es nicht so glaubst, dass es ganz wenige Lokale in ganz Deutschland gibt, die so mit da kochen wie wir. Auf so einem hohen Niveau und mit so einer ständigen Verbesserung, was wir machen, das ist schon Wahnsinn.
Aber du bist schon.
Und das habe ich von außen gebracht, also das habe ich mir nicht erkocht oder erarbeitet, sondern ich glaube, ich bin ein guter Beobachter. Ich weiß natürlich nach so vielen Jahren auch, wie sich das dreht. Und finde ich prima.
Also du bist dann eigentlich eher wie ein Hubschrauber, der das alles beobachtet, was hier passiert. Du schlenderst durch dein Restaurant und deine Bar. Mir ist aufgefallen, du rennst und hetzt nie. Das wäre auch irgendwie uncool für den Chef. Ruhe bewahren, alles gucken, neue Sachen einbringen Und damit bist du ja eigentlich dann auch schon ganz gut beschäftigt, weil das der Laden auch groß
also
ist.
Also ich sehe alles, ist klar. Wenn ich Mittag bin, sehe ich alles. Ich unterbinde Mittag, habe ich alles unterbunden. Ich habe mehr oder weniger, das weiß man ja, Köche zu finden ist fast nicht mehr möglich. Aber wir haben momentan eigentlich eine ganz gute Zweckgemeinschaft. Ich rede immer nie von Team, weil ich finde, dass es ein Team eigentlich nur in einem kleinen Laden gibt. Kann es natürlich auch in einem großen Laden geben, aber ist zu schwierig. Wenn du so viele Charakteren hast, ist es eigentlich gar nicht möglich, weil jeder will was Besonderes sein und keiner will sich eigentlich unterordnen. Nein, ich sehe sehr vieles. Ich schreite auch ein. Ich bin auch böse, manchmal richtig böse, wenn ich sehe, dass man mit den Dingen, die wir wirklich verbessert haben, also die Nahrungsmittel, die Sachen, die von sehr guten Produzenten kommen, wenn man da schlampig und schlecht umgeht, das macht mich wahnsinnig.
Also du meinst, die Lebensmittel verschwenden oder sie nicht
richtig verarbeiten? Ja, nicht nur verschwenden, schlecht umgehen. Man weiß ja selber, wie wichtig das ist, dass ein Teller ordentlich angerichtet ist und da habe ich genug zu tun.
Und sag mal nochmal zurück zu der Frage, wenn du mal Ruhe brauchst vor all dem Tumult hier, was machst du dann?
Habe ich schon, weil das ist natürlich wieder mal ein Programm, aber ich gehe 4-mal in der Woche zum Sport, also gehe ein bisschen Boxen und bin für meine Jahre, glaube ich, unglaublich fit. Und dann gehe ich laufen 2-3 Mal in der Woche, wenn es nicht so heiß ist. Und 2-mal boxen und Schlaf brauche ich jetzt nicht so viel. Mhm. Urlaub in meinem geliebten Frankreich mache ich eigentlich gar nicht mehr.
Warum nicht?
Weil ich die Zeit nicht dazu habe. Also ich nehme jetzt nicht Urlaub, wie man so nehmen könnte. Jahrelang habe ich gar keinen Urlaub genommen. Dann habe ich angefangen, Urlaub zu nehmen. Und dann kam es so weit, dass ich noch mehr beschäftigt wurde oder durch die Bar. Wir sind ständig unterwegs gewesen, eingeladen. Da muss man ja auch mal auftauchen. Und dann wird es schwieriger. Noch zusätzlich, die meisten sehen das ja dann, der fährt jetzt da irgendwo hin und macht Urlaub. Das mache ich also nicht. Wir fahren jetzt zum Beispiel übernächste Woche nach New Orleans. Das ist sicher kein Vergnügen. Das sehe ich nicht als Vergnügen. Aber ich denke, wenn die Amerikaner uns unter die besten 4 Bars der Welt wählen, dann muss man schon mal hinfahren. Dann kann ich sagen, es interessiert mich eigentlich
nicht. Also es ist verbunden mit einem offiziellen Anlass.
Ja, ja, also offizielle Anlässe sind meine Reisen. Schon.
Und wenn du jetzt Zeit hättest, wie viele Tage würdest du es denn mit dir alleine eigentlich aushalten? Bist du gut so als Loner? Also magst du das eigentlich?
Tagsüber ja. Mhm. Abends wird es schwieriger, weil ich mag sehr ungern alleine essen gehen. Ja. Mhm. Aber da komme ich auch klar. Mhm. Aber ich würde meinen Rhythmus umstellen, also ich würde immer was machen. Ich würde also auch, wenn ich jetzt, angenommen, wenn es das Schumanns nicht mehr geben würde, wo ich nicht traurig wäre. Mhm. Das glaubt keiner.
Das glaubt man wirklich nicht.
Aber mittlerweile ist das so. Also ich kann den Schumanns hier von einem Tag auf den anderen vergessen. Mhm. Das Einzige, was mich noch hält hier, ist wirklich, ja, weil wir viele Menschen haben, die so lange hier arbeiten. Wir haben eine Liste jetzt aufgestellt anlässlich der Europawahl. Wie viele Nationen haben wir hier? Was schätzt du?
30?
Nee, haben wir nicht. 17 Nationen sind hier, aber weltweit. Von überall her 17 Nationen. Und das sind Deutschen nicht an erster Stelle. Ich glaube, an erster Stelle sind die Italiener.
Ja. Das hört man auch, wenn man hier durchgeht.
Ja. Also das ist schon großartig und für die bin ich schon ein bisschen verantwortlich. Ja. Obwohl ich das dann natürlich auch so, wenn ich böse bin, so sehe, dass man auch deswegen so lange bleibt, weil man A, keinen Antrieb hat. Ein paar Leute haben sich ja selbstständig gemacht, aber nicht viele. Oder weil man B, irgendwann den Zeitpunkt verpasst hat, wegzugehen. Ne?
Du hast es ja selbst eben gesagt, dass du unglaublich fit bist für deine 76.
77.
77, ja. So im September, ja genau. Ja. Da taugst du eigentlich nicht gerade so als Vorbild für den klassischen, die Barfly oder das trinkfeste Mannsbild. Was trinkst du überhaupt?
Also ich trinke mehr denn je. Ich habe früher nicht viel getrunken. Mir schmeckt jetzt plötzlich Alkohol. Ich trinke viel Whisky, nicht viel. Ich trinke gerne Whisky. Ich trinke im Sommer natürlich, mein Lieblingsgetränk ist Bier. Oh. Ich trinke, also wenn ich alleine essen gehe, trinke ich eigentlich Bier. Es sei denn, ich gehe ganz, ganz toll essen. Jetzt war ich in eine Woche habe ich mal seit langem wirklich Urlaub gemacht, war nicht ganz so einfach, in Biarritz. Aber aus einem Grund aus auch nur, weil es gibt jetzt einen Direktflieger. Zumindest in der Sommerzeit. Das ist natürlich großartig. Du gehst am Samstag hin und gehst am Samstag zurück.
Und haben die dann gescheites Bier?
Die haben wunderbares Bier, belgisches Bier. Super Bier. Mhm. Ein super Bier. Und dann bei meinen Freunden, also ich habe einen Freund, der ein ganz tolles Restaurant hat, das Lampertinon. Und da trinke ich natürlich dann schon Wein.
Ja. Mach mal einen Champagner mit Eiswürfeln.
Ja, na, das nicht, das trinke ich nur hier, wenn ich müde bin. Mhm. Okay. Das ist mein Erfrischungsgetränk.
Ja, okay. Dein Lebensweg hat ja auch was von einem Roman. Also warum wolltest du eigentlich nicht Pfarrer werden, wie es deine Mutter vielleicht gern gehabt hätte? Oder ich weiß
das nicht. Weiß ich nicht. Ich sehe mich auch jetzt nicht als Pfarrer. Und jetzt sage ich immer, eigentlich gebe ich keine Hinweise mehr oder erkläre ich niemandem mehr was. Ich hätte mich eher als Diplomat gesehen.
Mhm. Wärst du dafür geeignet gewesen?
Jetzt ja. Aber ich habe ja ein langes Leben vielleicht. Könnte ich ja noch anfangen.
Ne? Könntest du noch mit anfangen, genau. Du warst ja nach dem Priesterseminar plötzlich beim Bundesgrenzschutz irgendwann. Was hat dich dahin gezogen?
Also es war eigentlich nur eine Notsituation. Also ich wollte weder Uniform anziehen, noch wollte ich sowas machen, sondern ich war ziemlich ratlos und dann Schulabschluss hatte ich nicht, ja. Also blieb mir nicht viel anderes übrig. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Bundeswehr wäre ich natürlich nie gegangen. Also blieb vermutlich gar nichts anderes übrig. Mhm. Und da musste ich sogar noch ein bisschen warten, weil ich zu jung war.
Mhm. Was hast du gemacht in der Überbrückungszeit vom Schulabgang?
Gearbeitet am Fließband.
Am Fließband, ja. Hier in München oder in Bayern?
Nein, in Fürth, bei Grundig, bei Radio Grundig. Mhm.
Und warst du nicht auch mal an der Adria? War das in dieser Zwischenzeit?
Das war dann in der Zwischenzeit nach dem Auswärtigen Amt.
Ah, okay.
Also in der Überbrückungszeit, wo ich Abitur nachgemacht habe.
Ach so, okay. Mhm. Und sag mal, warum hast du eigentlich das Boxen angefangen? Wie ist die Wahl auf diese Sportart gefallen?
Das ist ja interessant. Also das habe ich mir auch nicht ausgesucht, sondern ich hatte natürlich viele Freunde, die das gemacht haben, die Dichter und Denker damals, die vermutlich dem Brecht nacheiferten, der glaube ich aber nicht geboxt hat, sondern der nur ein Faible für Boxen hatte, weiß ich jetzt nicht. Ich war befreundet mit dem Wondracek und mit all diesen ganzen Jungs. Und da gehen wir boxen. Und ich mach's weiter, die nicht mehr.
Ist das denn ein guter Sport, sagen wir mal, für Intellektuelle?
Ja, für Frauen nicht, aber für Männer ja.
Für Frauen natürlich nicht, das ist schon klar. Warum ist das ein guter Sport für Leute, die denken?
Wenn man den richtig betreibt, ist es ein wunderbarer Sport, weil du kannst ein bisschen deine Aggressionen loslassen. Wenn du die richtig, wichtig wie überall, wenn man so einen Sport macht, dass man sich richtig einschätzt, dass man jemand hat, der ihm es auch beibringt. Und ich habe jahrelang so mit den Idioten halt so mich geschlagen, das mache ich schon lange nicht mehr. Und wir haben hier einen wunderbaren Mann, der hier 2-3 Mal in der Woche arbeitet und der ist Boxtrainer einer ganz jungen Boxstaffel, sehr erfolgreich. Und mit dem mache ich 2 Mal in der Woche, das ist ganz toll.
Ja, super, also Kompliment. Ja. Warst du wirklich mal Bodyguard von Konrad Adenauer?
Wir waren, also so muss man das sehen eigentlich, weil ich habe ein Jahr lang im Bundeskanzleramt gearbeitet.
Mhm. Also in Bonn. Zeit.
Mhm. Und wir waren angestellt, nicht angestellt, sagt man, wir waren im Wachkommando. Das Wachkommando war stationiert war tagelang im Bundeskanzleramt.
War das gut? Also war das ein interessanter
Beruf? Ja, da war ich
Beruf?
So jung, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da war das Wichtigste, dass wir immer an die Mosel fuhren, weil wir haben immer eine Woche gearbeitet, die Woche frei. Und dann haben wir Wein getrunken bis zum Umfallen.
Also ein gewisser Plan war schon in deinem Leben. Das steht ja oft in Artikeln über dich, dass du eher planlos erstmal warst und
also diese Jahre
durchs Leben.
Weiß ich nicht. Also eigentlich nicht, glaube ich. Ja. Mhm. Also es ist dann schon später irgendwann gekommen, habe ich mir so ein paar Dinge vorgestellt. Ja. Und ja.
Ich habe mir so überlegt, als du nach Frankreich gegangen bist, da warst du ja schon
über 30.
Ja. Und da hat man dir natürlich auch verantwortungsvolle Aufgaben im Grunde übertragen. Du warst Personalchef und
direkt der Aktistik.
Direktor Artistik und dann Geschäftsführer von einem Stripclub.
Ohne einfach Französisch zu sprechen, das muss man mal wissen.
Ich ja, bin das heißt, du konntest ja boxen, also ja. Du konntest schon austeilen.
Nein,
damals.
Aber die Franzosen sind nicht so nett da. Mhm. Die haben einem damals gleich gesagt, wenn du mit uns reden willst, dann lern erstmal unsere Sprache. Mhm. Also ich habe, was ich wirklich immer gemacht habe, ich versucht, nie stehen zu bleiben. Mhm. Also nicht mit einem bestimmten Ziel, sondern ich habe mir immer gedacht, eigentlich muss man was machen. Aus einer Zeit muss man was machen. Ich mache das auch immer. Deswegen mache ich auch Japanisch. Ich mache nicht Japanisch, weil ich jetzt nach Japan gehen will. Das kann ja sein. Mhm. Ich sage immer so im Scherz, eigentlich will ich in Japan sterben. Mhm. Aber wenn ich in Japan sterben will, dann hoffe ich noch, dass jemand in meiner Nähe ist. Vielleicht Maria oder wer, der mich dann noch irgendwo...
Da musst du Vorsorge treffen.
Ja, weil alleine wäre es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. Aber hätte ich keine Angst. Ich habe immer ganz schnell einen Anschluss. Also das ist nicht schwierig. Aber um nochmal darauf zurückzukommen... was hast du gefragt, Boxen oder was?
Ja, also du warst ja durchsetzungsfähig, auch ohne Französischkenntnisse und hast ja eigentlich, sagen wir mal, gewisse Verantwortung gleich übertragen bekommen in diesen Jobs in Frankreich.
Ja, aber da ist man von der Schweiz ausgegangen, von Hotelfachschulen oder von Hotels. Da war man der Einäugige und der Blinden. Mhm,
okay. Wie hat man dich als Deutschen überhaupt aufgenommen in Frankreich damals? Das hat sich vielleicht ja verändert heute, das Verhältnis nach so vielen Jahren.
Also ich sah damals, glaube ich, sehr frisch und sehr jung aus. Na, da hast du natürlich immer, es ist halt so, dann hast du immer ganz andere Möglichkeiten.
Hast du die Frauen schon mal auf deiner Seite?
Hast du viele Leute auf deiner Seite. Und ich habe mich auch nie als Konkurrenz gesehen für irgendjemanden. Das war auch gut. Ich bin sehr gut klargekommen mit den Franzosen, muss ich schon sagen.
Und hast du aus dieser Zeit im Nachtleben eigentlich vieles gelernt, was bis heute nützlich ist für dich als Chef?
Denke ich, ja.
Zum Beispiel, was sind so...
Also Umgang mit Mitarbeitern, ne? Aber das liegt mir im Blut, also ich würde nie Mitarbeiter treten, die unten sind und so weiter. Mhm. Gastronomisch habe ich nicht viel gelernt in der Zeit, nicht viel. Also wir haben auch keine Mixgetränke gemacht, sondern ich war so der Grüß-Gott-Sager, der einen schönen Anzug anhatte und ein bisschen aufgepasst hat, dass alles funktioniert hätte. Auch das würde ich heute viel besser können. Bloß würde ich nicht mehr in einem Nachtclub arbeiten wollen. Also das würde ich sicher nicht mehr. Und Striptease-Club habe ich gearbeitet, weil ich mir so überlegt hatte, ich hatte damals eine Freundin, ob ich da bleibe oder nicht. Ja. Und dann war ja immer die heimliche Sehnsucht noch zu studieren. Mhm. Aber das habe ich alles nicht so richtig angegangen. Das Einzige, was ich bereue in dieser Zeit, aber dazu bin ich wahrscheinlich einfach nicht geeignet, dass ich mich ein bisschen näher... der Kultur Frankreichs genähert hätte. Ja, das wäre schon möglich gewesen. Mhm. Ja.
Also auch ein Studium dort wäre ja denkbar gewesen.
Ich hab Französisch gelernt im Winter an der Uni.
Ah, ja, okay.
Das habe ich schon gemacht. Mhm. Aber Franzosen haben ja natürlich auch in den ganz normalen Schulen wirklich eine Ausbildung, die mir sehr nahe ist. Also Philosophie, Geschichte, Literatur, das war schon toll. Ja.
Aber du hast es nicht durchgezogen.
Nein, ich wollte da auch nicht studieren. Ich wollte nicht in Frankreich studieren. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Studienplatz gekriegt hätte, weil ich kein Abitur hatte. Ja. Ich glaube eher nicht. Mhm.
War das der Grund, dass du nach Deutschland zurückgegangen bist 1973, dass du Abitur machen wolltest, um zu studieren? Oder kennst du auch sowas wie Heimweh?
Nein, ich habe kein Heimweh gehabt, ich habe null Heimweh.
Du hast nach nirgendwo hin Heimweh.
Wirklich, da halte ich es mit den Römern, wo es mir gut geht, ist meine Heimat. Ja. Also nicht unbedingt nicht mal, sondern da, wo es mir nicht so gut geht, ist meine Heimat, weil da muss ich mich durchsetzen. Mhm. Nein, habe ich nicht gehabt, aber ich habe, glaube ich schon, also ich habe mich eine Sehnsucht, ich habe mir immer vorgestellt, ich gehe wieder in den diplomatischen Dienst und zeige es denen allen.
Was hättest du da gern gemacht? Was wärst du gern geworden im diplomatischen Dienst?
Das weiß ich nicht, weil ich auch keine Ahnung hätte. Mhm. Also auch ein schlechter Diplomat, das wäre ich heute vielleicht ganz sicher besser.
Und sag mal, wie hast du dich dann in deine gastronomische Rolle reingefunden?
Das ist auch ein Zufall gewesen, weil ich glaube auch heute noch, das kann ich nicht mehr ganz so beurteilen, weil ich den Background von unseren Leuten nicht kenne. Ja. von den meisten, aber wir haben sehr viele Studenten hier, sehr viele ganz junge, super gute Leute, die das aber wirklich nur vorübergehend sehen, um Geld zu verdienen. So habe ich es auch gesehen, weil ich hatte ja keine Ersparnisse und nichts. Ich habe es auch so gesehen, dass ich mir da mein Brot verdiene, und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Und ich habe es aber immer nur als Übergangslösung gesehen.
Für etwas, was Sie aber...
Nein, mir hat schon vorgeschwebt, dass vielleicht für den Auswärtigen Dienst Mitbewerbe. Habe ich ja nach hinein gemacht. Ja. Hat nicht funktioniert, weil sie mich nicht mehr haben wollten.
Schade.
Ja. Naja, weiß ich nicht. Jetzt wäre es gut.
Ja, dann mach es doch.
Mach ich doch. Müsste ich nach Amerika gehen, der Trump würde mich nehmen.
Bist du denn so ein Typ, so für Stehempfänge mit einem Gin Tonic in der
Hand? Nein, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Man muss nicht nur Stehempfänge machen. Ich denke, man kann heute ganz anders, könnte man heute ganz anders arbeiten.
Also im Hintergrund was...
Ja, weil früher war ja nur eine Schicht, auch Diplomaten,
das ist heute nicht mehr der Fall. Ja, das ist heute anders. Okay. Du hast mal, um mal zum Alkohol endlich zu kommen, gesagt, dass Gin Tonic überhaupt kein ernstzunehmender Drink ist.
Ja, der Neuhaus gesagt, nicht ich.
Ach so, das warst nicht du.
Nein, Heinz Neuhaus hat immer gesagt, wir fangen mit Gin Tonic an, weil das ist Limonade.
Und wie denkst du persönlich darüber?
Ich bin kein Fan von Gin Tonic. Ich bin auch eigentlich kein Fan von Longdrinks. Also von Alkohol, der gefüllt wird mit irgendwas, angereichert wird. Ich bin aber schon, könnte ein Fan sein, wenn ich jetzt ein richtiger Trinkliebhaber wäre, also der immer so trinkt, was die Japaner gerne trinken, das gefällt mir sehr gut. Die trinken es aber bis zum Umfallen. Die nennen es Daiburu Whisky, Tafelwhisky. Das heißt, es ist eigentlich nichts anderes, als wie in Frankreich gibt es ja Finalo. Finalo ist der Cognac mit Wasser aufgeschüttet. Und das trinken die Chinesen hauptsächlich. Ganz teuren Cognac.
Zum Essen auch.
Zum Essen. Ja, das ist ein Essensbegleiter. Ja. Damit es nach daran könnte ich mich gewöhnen. Und dann gibt es natürlich ein paar Drinks, die ich schon gerne mag, wenn ich jetzt trinken würde. Also ich würde an erster Stelle Kaffee, an zweiter Stelle Bier, an dritter Stelle Whisky und dann Cocktails.
Und Cocktails. Deine Vorliebe für Campari, ist das, weil du Werbung für die machst?
Nein,
oder
Campari habe ich immer gehabt. Also da gibt es ja so eine wirklich schöne Geschichte, die ja auch wahr ist. Ich habe mal... Da war ich schon weg vom Bundesgrenzschutz und auch vom Auswärtigen Amt, glaube ich, war ich schon weg. Ich bringe immer die Jahre durcheinander. Aber die Geschichte stimmt. Ich habe für eine deutsche Hühnerbraterei gearbeitet.
Was ist denn das?
In Lido Deli Estensi bei Ravenna.
Bei Ravenna, nein.
Ja, und also nur im Sommer, zwei Monate oder was. Da haben wir nie die Lizenz gehabt. Wir mussten immer bezahlen. Und weil wir keine Lizenz hatten, so sind die Italiener. Und dann, eine Woche bevor Schluss war, also bevor die Saison zu Ende war, haben wir die Lizenz bekommen.
War das am Strand?
Oder? Am Strand,
ja. Also Hähnchenbraten?
Hähnchenbraten, also da hat eine geschäftstüchtige Münchner Gastronomin, nicht Gastronomin, Geschäftsfrau, die hat Wienerwald nach Lido de Lestienze gebracht.
Aber so ambulant, am Strand
irgendwie. Ja, nein, nicht am Strand, schon, die haben eine Hütte gehabt.
Eine Hütte.
Also so eine kleinere Bierhalle.
Ja, genau, toll. Und da warst du ihr...
Da war ich der Chefgriller. Chefkoch. Nein, ich war nicht der Chefgriller, ich war eigentlich Kellner, hatte auch von nichts eine Ahnung. Und sehr unkonzentriert und sehr desorganisiert, was ich immer noch bin. Aber irgendwie habe ich es hingekriegt.
Ja, und das hast du über ein paar Sommer auch nochmal. Zwei Sommer.
Genau, zwei Sommer.
Mhm. Und wie kam dann der Campari da ins Spiel?
Wir sind immer, also damals ist man ja noch, war ja eine Fahrt nach Italien noch ein Erlebnis. Der erste Stopp an der Grenze, der musste immer sein. Ne? Man hat getrunken einen Espresso.
Am Brenner
im Grunde. Ja, am Brenner. Ja, genau. Es gab ja keinen Espresso damals noch hier. Da kommt ja auch die Liebe zum Espresso. Ich glaube, ich habe die erste richtige Espresso-Bar in München gemacht. Ja. Dann, und da gab es die kleinen Bitterflaschen.
San Bitter, diese ohne Alkohol.
Ja, ohne Alkohol. Das war das habe ich geliebt. Ja. Und dann ist irgendwann Campari ist immer, ist eigentlich nach wie vor mein Lieblingsgetränk. Das wollte ich jetzt bloß nicht erwähnen, aber wenn ich essen gehe, mache ich mir selber oder lasse ich mir ein Campari machen.
Was heißt machen? Was ist da drin und wie muss das
gar
gemacht
nichts.
Sein?
Gar nichts, richtig. Früher, es gab ja so alte Barkeeper-Regeln, die ich jetzt auch nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, was man nicht darf, was man rühren darf, was man schütteln muss, was man, teilweise stimmt's, teilweise stimmt's natürlich gar nicht. Und da hieß es immer, Campari nur pur, darf nicht geschüttelt werden. Und dann, weiß ich, ob ich es erfunden habe, weiß ich auch nicht mehr, oder kreiert habe, es gab den Campari Shakerato. Campari auf viel Eis geschüttet. Ja. Meine Mitarbeiter machen, glaube ich, ein bisschen Zitrone rein und Zitronenspirale mache ich alles nicht rein. Ich schüttel den wirklich bis zum geht nicht mehr. Auf Eis. Dass er richtig schaumig ist. Wenn ich dann aber zum Beispiel den ein bisschen, wir sagen, ein bisschen wässrig will, diluted, dann schüttle ich ihn auf Crashed-Eis. Und der muss ganz schnell getrunken werden, wenn er kalt ist. Ja.
Also das Schütteln kann ja auch sein, dass das Luft da einarbeitet und auch sich dadurch
noch,
der Geschmack
die Japaner haben ja, toll entfaltet. Haben ja da eine ganze Menge Ideen, wie sowas besser sein könnte.
Aber für dich auf Eis geschüttelt.
Auf Eis Fall. Geschüttelt.
Und sag mal, ich selber trinke so wahnsinnig gern Whisky Sour. Besser mit oder ohne Eiweiß?
Also ich mag keine Drinks mit Eiweiß. Aus einem Grund, weil ich finde, es sei denn, wenn du Alkoholiker bist, kannst du ihn dir mit Eiweiß machen lassen.
Oh Gott, warum denn
weil
das?
Weil er dann fluffig ist ein bisschen. Ne? Wenn du aber deinen Trink genießen willst, bitte nicht mit Eiweiß. Weil es ist wie bei einem Saft, der setzt sich ab und es sieht ekelig aus. Dann steht der Eiweiß da oben irgendwo am Glasrand.
Was ist der Sinn? Also ist es eigentlich nur das Fluffige?
Ja, oder? Ich glaube schon, dass er vielleicht auch leichter zu trinken ist. Ja?
Weil Eiweiß kann man ja auch zum Klären benutzen, aber ja, da ist ja nichts zu klären. Okay, gut, also ohne Eiweiß in Zukunft, das habe ich jetzt verstanden. Du warst ja auch auf dem Weg zum stadtbekannten Barmann eine Weile hier in München am Tresen von Harry's New York Bar. Ja. Hast du in der Zeit schon eigene Drinks erfunden eigentlich?
Ja, aber weißt du, wir haben damals ja, es gab kaum Trinkbücher. Es gab 3-4 Barmänner, die es gab, die aber nichts lernen wollten. Also nach dem Motto, ich gebe nichts preis, weil sonst könnte der vielleicht besser werden. Wie nennt man das? Da gibt's einen Ausdruck in der Literatur, das heißt
Herrschaftswissen. Ja, genau, Herrschaftswissen.
Herrschaftswissen, also Herrschaftswissen. Ja, nichts preisgeben. Also konnte man es durch Zusehen lernen. Ne? Und in der Harrisbar wurde von einem Tag auf den anderen hinter die Bar gespült. Ich war ein Jahr lang in der zweiten Reihe gestanden oder was immer auch.
Was musstest du da machen?
Gläser hinstellen und nicht mixen, ja? Am besten. Und dann ist der Barkeeper, der damals gearbeitet hat, ein sehr guter Barkeeper, der auch lange in der Karibik gearbeitet hat, der war immer betrunken und dann eines Tages umgefallen. Und dann musste ich von einem Tag auf den anderen seine Arbeit übernehmen. Und dann habe ich mir das alles angeeignet. Also zuerst mal habe ich nicht viel Fans gehabt, weil die alle gesagt haben, scheiß Drinks, die kann man nicht taufen, auf gut Deutsch gesagt. Ja.
Zu stark,
aber
zu schwach.
Ich habe es rausgekriegt, wie es geht und bin heute immer noch ein leiser Verfechter des Free Pouring.
Also nicht mit
Cabani hat gesagt, im Film, das ist ganz schön. Manchmal hat er auch was vergessen, aber es hat er immer geschmeckt.
Ja, der Cabani hat das über sich gesagt. Das zeigt, dass du ein gewisses Feeling hast.
Ja, ich glaube, ich habe, also das ist fürs Kochen
du,
auch. Also ich
du
kann
spürst,
mich,
wie viel
ich bin
ist
kein
es?
Koch, wirklich ja. nicht. Aber das, was die meisten Köche können, das kann ich alle mal. Wenn es natürlich dann an, und besser, aber wenn es natürlich ans, und ich habe auch viel gelernt. Ja. Ich habe natürlich, wir hatten damals uns immer Köche eingestellt, die als Barkeeper, wenn wir überhaupt mal jemanden gebraucht haben, auch den Bert damals, deswegen hätte der nie einen Platz bei mir bekommen, von dem ich von der Küche was sehen konnte. Also es war schon geplant irgendwie, weiterzukommen. Und nochmal, das muss ich dann auch, weil es gehört eigentlich auch dazu, und hier haben wir erst gelernt, wie es richtig geht. Weil das ist ja, wir sind Restaurant hier, mehr oder weniger. Und hier habe ich auch gelernt, anders mit Mitarbeitern umzugehen. Mhm. Weil vorher war ein Familienbetrieb, da hat jeder gemacht, was er wollte.
Ja.
Hier macht zwar auch noch jeder, was er will, aber es ist ein bisschen schwieriger für die meisten,
darauf,
weil ich böse bin.
Darauf kommen wir gleich noch.
Ja?
Ich habe in deinem wunderbaren Buch von 1991, The American Bar, das ist ja echt ein toller Bestseller geworden, ein Rezept mir nochmal angeguckt, für den Swimmingpool, das ist, glaube ich, ein
Drink. Ja, das scheint ja,
der hat Jubiläum oder
ja,
irgend sowas.
Ja, ja, aber also das ist ein entsetzlicher Drink
eigentlich. Ich habe hier das Rezept mir mal rausgeschrieben. 2 cl süße Sahne, 2 cl Kokosnusscreme, 6 cl Ananassaft, 2 cl Wodka, 2 cl weißer Rum und 1 cl Curaçao Blue.
Ja.
Sowas würdest du doch eigentlich nie trinken heutzutage.
Ich trinke es überhaupt nicht, aber es gibt immer noch Leute, die das bestellen. Mhm. Und wenn es richtig gemacht ist und der richtige Zeitpunkt ist, und dann könnte man alles auf die Hälfte runter reduzieren und könnte einen kleinen Trink draus machen. Das würde ich ganz gut finden.
Also dieses Rezept ist noch original von 91,
ja,
was
ja,
ich vorgelesen habe.
Selber
ja,
nicht mehr.
Ja, ja, genau. Mir kommt das vor wie ein Rezept, was so zu den 80er Jahren passt, ja, zu Schulterpolstern und schicke.
Ja, das stimmt aber nicht,
nee?
Sondern er ist ganz anders entstanden. Also Pina Colada haben wir damals getrunken, natürlich ohne Ende, mit weißen oder braunen Rum. Dann gab es mal diese ganze Partie da mit Alkohol, Orgie. Dann hat man angefangen, doch die Sahne ein bisschen wegzulassen. Übrigens ein Ratschlag, wenn du dir einen Sahnetrink machst. Ich weiß auch nicht warum, also weil ich kenne mich ja nicht aus mit Chemie und so. Aber was ich immer besser finde, ein Sahnetrink, keine flüssige Sahne zu nehmen, sondern leicht angeschlagene.
Oh. Bekömmlicher.
Ja, ist einfach super.
Ich trinke nie Drinks mit Schlagsahne.
Und Pina Colada oder Swimmingpool ist eigentlich aus der Pina Colada entstanden, weil man eben weil ein Gast hat mir gesagt, sieht er so irre, ist jetzt so weiß und so
eklig aus.
Kannst du nicht mal ein bisschen
mach was reinschütten. Dass es schöner aussieht. Ja, ja, okay.
Und so hat man ja damals Drinks gemacht. Wie oft genug erzähle ich das. Wir hatten damals wirklich, viele Drinks wurden bestellt nach, wenn man was gesehen hat und geglaubt hat, das hat eine super Farbe, das möchte ich auch haben.
Mhm. Aha, okay, ja, klar. Ich meine, ich glaube, mit dem Aperol Spritz ist das auch so ein bisschen so, nicht? Das ist attraktiv und macht Lust.
Ja.
Wie muss denn ein idealer Drink, wenn du mit deiner heutigen Erfahrung drauf guckst, wie muss der eigentlich zusammengesetzt sein?
Also ist so, es gab einen, es gab in Gomio, Frankreich und hier, im Vorwort wurde ich zitiert, wie ich einen Drink sehe.
Mhm.
Und da habe ich immer gesagt, ein Drink ist dann perfekt, wenn man nichts mehr wegnehmen kann.
Das ist ein bisschen wie in der Küche auch, nicht? Das Prinzip.
Also ein Teller ist perfekt, wenn man sagt, okay, hier kann ich nichts mehr dazu tun und nichts mehr weg. Dann hat ein Japaner das gelesen. Und dann habe ich gesagt, stimmt schon, Charles, aber ich kann dir nur sagen, zu wenig ist zu wenig. Auch gut, oder?
Ja, auch gut.
Ja.
Also man, je nachdem, wie gut man auch ist und damit umgehen
also
kann.
Also ich denke, ein perfekter Drink ist, wenn ich ihn jetzt für jedermann machen sollte. Ja. Deswegen war die alte Schumannsbar so gut, weil in der alten Schumannsbar kannten wir jeden Gast. Und wir wussten wirklich, wie er seinen Drink wollte. Ja.
Mhm.
Und der Walter, der damals mein Kellner war, der hat immer drauf geschrieben, der Drink ist für den, der Drink ist für den und der Drink ist für den. Da wusste ich genau, wen haben wollte.
Mhm.
Das können wir natürlich hier nicht. Aber ein perfekter Drink, finde ich, soll nach wie vor nicht so viel Alkohol haben, soll immer eine, wenn es möglich ist, eine Zweitspirituose haben.
Mhm.
Und eigentlich ja auch ein irgendwie, man kann jetzt nicht sagen, ein Saft oder Kräuter oder was, beim Whisky Sauer. Anhand von Whisky Sauer hast du jetzt nur einen Whisky. Ja?
Mhm.
Gut, ein Whisky Sauer besteht also dann noch aus einem Whisky, dann brauchst du schon die Zitrone brauchst du dazu. Und je nach Gast brauchst du eben einfach auch, musst es ein bisschen abrunden. Das ist also ein Modifier.
Ja.
Du brauchst irgendwas als Modifier. Und ein Modifier kann auch ein Likör sein. Es kann alles sein. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich denke, Und darum mag ich zum Beispiel die einfachen Drinks so gerne. Also mein Lieblingsgetränk ist, wenn ich jetzt kein Whisky trinke, ist sicher ein Petit Ponche. Das ist ein Rum Agricole, der ganz stark ist. Ja. Über 50 oder noch mehr Alkohol. Ja. Und dazu frische Limette eigentlich Limette. Und ganz wenig Zucker ist großartig.
Und das schüttelst du?
Das schüttel ich ganz stark.
Auf Eis?
Auf Eis. Die Einheimischen trinken es angeblich warm. Na, das möchte ich nicht trinken.
Die haben kein Eis. Die leben ja auch warm.
Und das ist ein ganz toller Trick.
Ja.
Und ich gebe oft anstelle von Zucker, gebe ich dann Honig dazu.
Ja. Also das ist eigentlich so ein bisschen das ganz Reduzierte auf das Wesentliche. 3 Zutaten maximal oder so in dieser Richtung. Ja.
Also das sehe ich schon auch. Und zum Beispiel, wenn ihr jetzt 5 Alkohol trinkt, sind 3.
Das ist nicht sehr bekömmlich.
Hast du eine Meise.
Die Cocktails machen ja auch so Moden durch. Was ist denn das Unglaublichste, Absurdeste, was dir so untergekommen ist, wo du sagen würdest, dass... ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe?
Also das Schlimmste, da habe ich eine ganz, ganz schnelle Antwort. Irgendein Idiot, also das mit dem Negroni ist natürlich auch ein bisschen Negroni überall auf der ganzen Welt, also ist eigentlich der Cocktail Nummer 1 jetzt. Und ich denke, ich habe nichts dagegen, wenn man das verschieden zusammensetzt. Aber muss es dann noch Negroni heißen, wenn eigentlich fast nichts mehr drin ist? Von dem, was ein Negroni ist, zum Beispiel ja nur Wermut, Campari, Gin. Man kann ein bisschen Soda dazu geben, machen wir nicht. Und dann fangen die an mit Mezcal, mit Rum, mit Whisky geht's noch anstelle von Gin. Das finde ich nicht in Ordnung. Und was das Schlimmste, was je passiert ist, ist, glaube ich, da gab es mal einen Hype, wer immer das erfunden hat, Tausende von Martinis. Und der Martini war ja für uns ein heiliges Getränk. Da hat man nur, Martini hat man nur rumgedoktert mit Wermut. Wie viel Wermut? Da gibt's, kannst du vielleicht irgendwann mal nachlesen, so schicke ich es dir. Da haben die wirklich eine Philosophie daraus gemacht, aus dem Martini. Der Devoto, ein ganz bekannter Trinker, was immer der gemacht hat, hat immer gesagt, ich brauche 1,5, 3, 6, 7, 7 oder da. Wermut in meinem Martini, dann ist er perfekt. Dann gab es welche, die haben behauptet, sie gehen nur mit der Wermutflasche am Gin vorbei.
Glas vorbei, genau.
Ja, und lauter solche Sachen. Das war ja noch in Ordnung. Und dann gingen die Leute her und haben wirklich jeden Mist reingeschüttet. Dann gab es einen Apple-Martini, einen Birnen-Martini, einen Rhabarber-Martini. Ich finde auch den Ausdruck Espresso-Martini fürchterlich. Ach Gott,
Und der Dirty-Martini, ist das okay?
Dirty-Martini, das kann man noch sagen.
Das kann man
da könnte
noch
ich noch leben.
Lassen.
Also Martini lasse ich gehen. Den Gibson, das ist mit der Zwiebel. Ich lasse den normalen Martini natürlich gelten, den Martini Dry. Dann lasse ich noch gelten, den Dirty Martini lasse ich auch noch gelten. Und es sind sicher ein oder zwei, wo man noch, zum Beispiel gibt es auch einen Martini, ich weiß nicht, wie er heißt, wo man verschiedene Bitters reintut oder nur ein Bitter, wie Orange Bitters, weiß nicht, wie der heißt. Also das kann ich mir alles noch gelten lassen, aber es geht nicht Martini und Apfelsaft und Martini und tra-ra-ra oder.
Wie stehst du denn dazu, wie heute die Drinks von den jungen Barkeepern, vor allen Dingen so in Berlin, mit lauter kulinarischen Sachen zubereitet werden, mit fermentiertem und getrocknetem und eingelegtem?
Das ist also eine Mode,
so auch Anleihen aus der Küche zu
das
nehmen.
Das ist eine Mode, die ich jetzt nicht ganz verurteile. Mhm. Aber ich bin ja mittlerweile auf sehr vielen als Jury eingeladen.
Bei Wettbewerben.
Und vieles, was mich begeistert, finde ich nicht.
Okay, guck mal, du hättest doch Diplomat werden können. Diese Antwort ist 1A.
Ja.
Ich möchte noch mal mit dir über das erste Schumanns sprechen, was du 1982 eröffnet hast in der Maximilianstraße 36. Wie war das für dich, deine erste eigene Bar?
Alles, was drumherum war und was dazu führte, war so anstrengend, dass ich eigentlich gar nicht so richtig danach gedacht habe. Ich glaube, ich bin nach einem Jahr mal nach Hause gegangen und habe mir gedacht, wie kommt das, dass das so funktioniert? Aber ich hatte damals einen Partner gehabt, der dann ausgeschieden ist, der wirklich das Schumanns an den Rande des Ruins gebracht hat. Und Also es war eine ganz schwierige Zeit.
Betriebswirtschaftlich habt ihr das zusammen verantwortet?
Ja, mich hätte
war,
nie...
Ich war
hätte
der ein Investor oder war nein, der einfach
war
ein A dabei?
Nein, der Brauerei Warsteiner.
Ach so, okay.
Ja. Mhm. Und der hat auch die Abrechnung gemacht. Alles Dinge, die man eigentlich selber machen sollte. Aber ich mache hier auch keine Abrechnung. Ja. Null.
Du hast Vertrauen.
Ich habe in anderen Vertrauen.
Oder du bist zu faul.
Faul bin ich sowieso. Mhm. Ich hasse Geld zu zählen.
Ja, das
und ich gehe auch schlecht mit Geld um.
Damals hast du ja dir wirklich gegönnt, samstags zuzumachen. Ausgerechnet am Tag, wo alle Welt ausgeht. Ist es deswegen? Oder warum? Wie kann das angehen? Was war das für eine kühne Idee?
Also die Idee war wirklich, weil ich ganz schnell an der Türe stehen musste, im Winter vor allen Dingen. Ne? Musste ich an der Türe stehen, nicht weil ich Leute nicht reinlassen wollte, die mir nicht gepasst haben. Das konnte ich natürlich da ein bisschen abdecken. Aber weil ich vor allen Dingen, weil es so voll war und es ist, wenn es voll ist, wollen wir noch mehr rein. Und wir konnten nicht mehr arbeiten. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich nicht. Samstag? Nein. Oh, und am Samstag okay. ist schon teilweise abenteuerliches Publikum auch unterwegs.
Was heißt
in New
das?
York nennt man das Bridge and Tunnel.
Bridge and Tunnel, oha.
Als die rüberkommen also von New
aus
Jersey
der
oder
Provinz
wo.
Und so ja, weiter.
Ja. Mhm. Und die haben natürlich, also wir haben ja auch vielen Ärger gehabt, den wir auch teilweise selber verursacht haben. Was wir Gott sei Dank hier überhaupt nicht haben. Mhm. Aber das ist der Vorteil der Größe. Ganz sicher. Ja.
Und hat sich das Publikum eigentlich verändert in den letzten Jahren? Also gibt es noch die Schickeria aus den 80ern? Es war ja ein ganz guter Mix, soweit ich das beurteilen kann, von Intellekt, von Verlegern, von Schreibern, von Denkern und aber auch von schicken, prominenten Leuten. Hilft das oder behindert das eher?
Also ich kann nur sagen, dass es eigentlich... es gibt viel mehr, wenn du jetzt böse bist, es gibt noch viel mehr Schickeria als damals. Ja. Damals war es eine überschaubare Menge an Leuten, mhm. die auch nicht mit dem Laden umgehen konnten. Die haben aber ganz gut verkraftet.
Ja. Ja.
Die haben, und das war ganz einfach, weil wir haben sie nicht hofiert.
Was bringt so einen Laden in ein Ungleichgewicht, wenn du sagst, die konnten nicht damit umgehen. Was hat gestört an
denen? Ja, wenn sie laut waren. Also ich habe ja gewisse, immer noch gewisse Vorstellungen von Dresscode. Und das war mir zuwider, wie teilweise Leute angezogen kamen, vor allen Dingen.
Na?
Nein, du weißt genau, was ich sagen will. Ich habe schon Ärger momentan wegen diesen blöden, naja. Also es war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach. Hier, kann ich es dir auch sagen, hier im Winter haben wir es besser im Griff. Im Sommer ist es manchmal wirklich grenzwertig. Ja.
Durch die Größe und
ja,
den durch die, Garten
ja,
hinten.
Weil die viele Leute. Also im Garten ist es meistens ganz toll.
Mhm.
Oh. Haben wir gestern festgestellt. Ich habe es gestern festgestellt, weil ich gestern darüber nachgedacht. Im Garten haben wir es eigentlich ein sehr gutes Publikum.
Aber wenn ihr alles besetzt habt, vorn an der Straße, hier drin und im Garten.
Na, hier drin ist da nicht so voll. Ja.
Ah, okay. Mhm.
Und auf der Straße ist das grenzwertig.
Ja. Mhm.
Da gibt es dann Stunden, wo man denkt, mein lieber Mann, was ist denn heute für ein Gesindel?
Ja. Ja.
Mhm. Das sage ich Ihnen.
Ich möchte dir noch eine schöne Frage stellen über jemanden, von dem hast du mir mal vor längerer Zeit erzählt. Das war ein gewisser ungarischer Herr, der in der Maximilianstraße
der
bei dir
Kukor.
Sogar
der,
gewohnt hat und am freien Tag Wäsche aufgehängt hat in der Bar. Erzähl mal uns von dem. Du bist ja schon ein Menschenfreund, wenn es arme Hunde sind, die du magst, glaube ich, oder?
Naja, also das war jetzt nicht unbedingt mein Freund, aber der hat sich da eingenistet und war nicht zu vertreiben.
Aha.
Ja, und der hat dann an Tagen, am Samstag eben, durften wir die Bar kaum betreten. Weil da hat er seine Kleider in Ordnung gebracht. Und es war auch sehr schwierig, ihn wieder aus dem Schumanns rauszubekommen. Mhm, haben ihm eine Wohnung gesucht, die hat er erstmal nicht angenommen.
Unglaublich.
Ja, ja. Mhm. Also das ist eine Filmgeschichte eigentlich. Ja.
Und was ist aus dem Herrn Kukor
geworden? Der ist dann irgendwo gestorben. Also es war ein ungarischer Jude, der nach Amerika ausgewandert ist. Der Onkel oder wer war immer... Oder wer immer, der Onkel, glaube ich, war Abteilungsleiter bei 6 Fifth Avenue. Und der hat ihn dann Und dann, als der Krieg zu Ende ist, kam der John angeblich als Verbindungsoffizier der amerikanischen Armee, weil er nach Deutschland, der sprach auch perfekt nicht nur Englisch, sondern eben auch Deutsch. Mhm. Und es war eine etwas undurchsichtliche Geschichte.
Mhm. Ja, vielleicht
aber er gehörte zu unserem
vielleicht
Haus.
Vielleicht hat er im Untergeschoss eben seine Intelligence betrieben, ja?
Nein, der John ist ein Misanthrop gewesen.
Mhm. Würdest du dich selber auch so nennen?
Nein, bin nie ein Misanthrop. Ich mag viele Leute sehr gerne, aber hier nicht.
Ja, hier nicht. Na gut, also das war der Untermieter, der schwer rauszukriegen war und seine Wäsche bei dir gepflegt hat. Eine schöne kleine Anekdote. Sag mal, es gab ja lange Zeit keine Frauen hinter der Bar.
Ja.
Hast du dann mal eine eingestellt und hat dich das Überwindung gekostet?
Nein, es kostet mich überhaupt keine Überwindung. Es kostet mich, diese Frage wird mir immer gestellt. Ich habe auch eine Freundin, die hier an der Uni arbeitet, man kann ja und darf ja nichts mehr gegen Frauen sagen.
Nee, bitte nicht.
Aber man muss auch was sagen. Mhm. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es heute habe ich zum Beispiel an meinem ehemaligen Mitarbeiter geschrieben, welche Bars weltweit er gut findet, weil er viel unterwegs ist, welche Barkeeper er gut findet, und hat überhaupt keine Frau genannt. Dann habe ich ihm dazu geschrieben, schreib mir bitte auch 10 Frauen, weil du kommst überall rum. Also das ist meine Einstellung. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es sehr gute Frauen hinter der Bar gibt. Ich bin aber auch nach wie vor überzeugt, die Torin, die hier arbeitet Mittag, die arbeitet auch manchmal nachts. Die arbeitet aber nicht hinter der Bar, die könnte das auch. Die kann das sicher auch. Hier oben könnte man das auch machen. Könnte man auch jederzeit eine Frau finden. Und das hat jetzt nichts mit Frauen zu tun, das hat überhaupt mit der Arbeit zu tun. Es hat wirklich was mit der Arbeit zu tun. Eigentlich sind alle Leute, die hinter der Bar arbeiten heute, fix und fertig am Ende. Da war es aber erst 12 Uhr nachts. Jetzt stell dir vor, eine Frau steht, und es gibt einen Unterschied von der Arbeit her für mich. Eine Frau muss nicht so hart arbeiten. Und sage ich doch was gegen Frauen, weil das gehört schon auch zu mir. Ich gebe 2 Sportarten, die ich nicht gut finde für Frauen. Boxen und Fußball.
Gut, also, wenn Frauen als Gäste in der Bar sind, ändert das was atmosphärisch gegenüber einer Bar, in der nur Männer sind?
Nicht mehr. Es ist absolut selbstverständlich geworden, was wirklich wunderbar ist. Ich habe einen Artikel, vielleicht schicke ich dir den zu, habe ich zufällig in New York Times gelesen, vor 2 Tagen. A woman walks into a bar. Eigentlich will sie da sein, aber sie wird trotzdem nicht ignoriert werden.
Ja. Sehr gut. Ja, das ist doch gut.
Ja.
Das bringt ein bisschen Salz in die Suppe.
Ja. Mhm. Also wir haben nicht merkbar Frauen, die herkommen, um anzumachen oder angemacht zu werden. Mhm. Eigentlich nicht merkbar. Es ist für viele selbstverständlich.
Ja,
dass es natürlich Unterschiede gibt, dann wenn jetzt eine Aufgedonnerte hierher kommt und selber versucht, ein Ding zu machen, das ist doch ganz normal.
Wir sitzen ja hier oben im Oberstübchen für die, die jetzt das nicht sehen können, in deiner Bar Fleur du Mal, die du vor einigen Jahren erst eröffnet hast, auf einer kleinen Empore sozusagen, ein kleines Versteck hier unterm Dach, an einem langen, wahnsinnsschönen Tresen. Was ist die Idee? Warum hast du das gemacht? Hast du dich nach einem kleinen Ort zurückgesehnt? Good old times, oder was ist das Konzept dieser kleinen?
Also habe ich sehr lange darüber nachgedacht, weil diese Räume wurden immer missbraucht vom Herrn Harasa.
Als Gerümpelkammer?
Ja, hier noch 20 Leute zum
Essen. Also Herr Harasa, muss man mal sagen, ist deine rechte Hand,
wenn man noch mehr Leute sitzen lassen zum Essen.
Ja, ach so, ja.
Leider essen die Leute auch schon wieder hier an der Bar.
Ja, du musst mal ein bisschen strenger durchgreifen.
Ja, nein, das geht nicht, dann kommen sie nicht.
Dann kommen sie nicht.
Also es ist, glaube ich, in Deutschland gibt es das zwar, aber nicht ganz einfach in einer Bar nichts zu essen zu machen.
Aber hier oben, das ist ein Tresen für, ich weiß nicht, 20 Personen.
Also dieser Tresen oder dieser Tisch war gedacht, steht auch viel zu viel drauf.
Ja.
Es widerstrebt mir, dass die das so vollpflastern. War eigentlich als das war eigentlich, ich habe immer gesagt, wenn es gar nicht läuft, sitze ich alleine hier oben. Mhm. Habe ich überhaupt kein Problem. Ja? Mhm. Es war gedacht als ein Ort der Stille.
Wo man nur die Eiswürfel klackern hört.
Und wo man wirklich wenig Drinks, aber die von exzellent kriegt. Mhm. Ja? Ist so, wir haben ganz tolle Barmixer. Wir haben immer wahnsinnig tolle Leute hier gehabt. Mhm. Ja? Jetzt sitzen aber noch mal 30 hier.
Oha.
Ja, also hier, weißt du, überall hier.
Ja, ja.
Kann's jetzt sein. Und hier auch noch. Und hier auch noch. Ja. Und hier auch noch. Ja. Was natürlich nicht Sinn ist oder was nicht gedacht war, aber es ist trotzdem ein wahnsinnig schöner Platz.
Also hier kriegt man maßgeschneiderte Drinks, wenn man ein Kenner ist und bestimmte Wünsche
hier
hat.
Hier wirst du wirklich super beraten. Mhm.
Ja, das ist doch toll. Über deine Bratkartoffeln reden wir nicht. Jeder fragt immer nach deinen Bratkartoffeln, dass die besten sind, hat sich, glaube ich, schon wirklich
umgesprochen. Also das meine, über Bratkartoffeln kann man sehr wohl reden. Ne?
Ja?
Ich bin, weil wir ja Unmengen machen. Ne? Und ich bin der Meinung, dass wir teilweise wirklich schlechte Bratkartoffeln machen.
Mhm. Woran liegt
weil
das denn?
Das hängt auf, weil eine Bratkartoffel, mit der musst du auch reden. Du kannst sie nicht einfach in eine kalte Pfanne schmeißen und einen Liter Öl reingießen, was manche Leute bei uns machen.
Ja.
Und dann denken, irgendwann werden sie schon knusprig und braun. Mhm. Das geht gar nicht. Mhm. Dann hast du auch Jahreszeiten oder Monate zumindest, wo du Kartoffeln hast, die du überhaupt nicht knusprig kriegst. Ja? Und da gibt es viele Tricks.
Aha, okay. Liegt das dann an der Sorte, am Stärkegehalt und
ja,
all dieses?
Ja, liegt an der Sorte auch.
Und Eisenpfanne ist natürlich wahrscheinlich.
Eisenpfanne haben wir. Und das ist schon wichtig, aber es wird du darfst nie in Olivenöl natürlich hernehmen zum Bratkartoffeln braten. Halbrohe Kartoffeln können wir auch nicht braten, leider.
Was nehmt ihr Schmalz zum Braten? Butterschmalz? Öl.
Öl. Pflanzenöl.
Pflanzenöl.
Ganz normales Pflanzenöl.
Ja, okay. Und sag mal, wie schafft man es eigentlich bei dir, einen guten Tisch zu bekommen? Das ist ja eigentlich das, worum es hier immer geht. Können Gäste sich nach oben arbeiten in deiner Gunst?
Nein, das oder machen wir nicht, aber wir haben leider eine griechische Mafia hier, die das teilweise ein bisschen übertreibt, ja, aus verschiedenen Gründen, und den kann uns auch 100-mal sagen, aber die kapieren es nicht, ja. Und ich denke, es gibt dann Tage, wo nur Junge hier arbeiten, da funktioniert das ganz gut, dass man dann natürlich schon auch einen Heimvorteil haben muss, um überhaupt einen Tisch manchmal zu kriegen an manchen Tagen. An Donnerstagen brauchst du gar nicht hergehen, weil es immer zu voll ist.
Wenn du so spät nach Hause kommst, kannst du dann überhaupt sofort schlafen? Ist man dann nicht viel zu aufgekratzt? Was machst du, bis du zur Ruhe kommst?
Nein, ich gehe nie vor 1 Uhr schlafen. Früher habe ich im Klavier gespielt, das mache ich nicht mehr, weil ich zu müde dazu bin. Dann schaue ich manchmal ein bisschen Fernsehen oder versuche Ordnung in meine Unordnung zu bringen, bringe noch mehr Unordnung in meine gezielte Unordnung. Ich bin oft so todmüde, ich schlafe ein. Ne? Was mir sehr viel oder sehr oft passiert, dass ich sofort einschlafe und dass ich dann um 4, 5 Uhr noch mal eine halbe Stunde aufwache.
Und wie muss man sich deine Wohnung vorstellen? Hast du eine Hausbar,
ganz einfach,
oder bist du?
Nein, ich habe keinen Verhau, habe ich nicht. Aber ich habe von allem zu viel. Ich habe tausende Zeitungen, die ich nicht wegschmeiße. Und Illustrierte oder Magazine ist es ja genauso. Ich versuche langsam anzufangen. Weiß aber nicht, was ich damit machen soll, weil man müsste es wirklich wegschmeißen, weil es will ja auch niemand. Ist mit den Büchern genauso. Bücher will niemand haben mehr.
Ja.
Ich habe auch viel zu viele Kochbücher und Bücher, die ich aber nicht mehr anschaue. Der Lagerfeld hat mal gesagt, und so ist es bei mir auch manchmal gewesen, nicht mehr. Er hat manches Buch zweimal, weil er gar nicht weiß, ob er es schon hat.
Das kenne ich auch. Wie viele echte Freunde hat man denn, wenn man Barmann ist und immer bis in die Nacht arbeitet?
Keine, weil man das bisschen Zeit, was man hat, braucht man selber. Und ich mag jetzt auch mal, sage auch mal was Böses, die Freunde, die man früher hatte, die arbeiten nicht mehr und dann sind sie irgendwann einfach auch uninteressanter.
Und wie viele Frauen haben dir eigentlich Heiratsanträge gemacht?
Das weiß ich nicht, ja, aber es sind weniger.
Es sind weniger oder wenige?
Weniger.
Weniger. Loriot hat ja mal behauptet, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Hatte er recht?
Männer und Frauen sollten nicht zusammenleben, aber sie passen schon zusammen.
Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch.